Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei mir zu Gast heute Michael Hilbert, seines Zeichens Münsterbaumeister, genauer gesagt der 21. Darauf werden wir nachher noch zurückkommen. Das Ulmer Münster, für alle, die es immer noch nicht wissen, besitzt mit seinen 161,53 Metern hohem Hauptturm den höchsten Kirchturm der Welt. Ansonsten ist es als Pfarrkirche gebaut worden, also nicht als Bischofssitz, sondern die Bürger haben dieses Münster selber finanziert. Das ist was ganz Besonderes. Mittlerweile ist es nicht mehr katholisch, sondern seit längerem protestantisch und es ist damit auch die größte protestantische Kirche weltweit. Jetzt so ein relativ altes Gebäude, also es ist ja schon über 600 Jahre alt, es muss natürlich dauernd gepflegt und restauriert werden und dafür sind die Münsterbaumeister und ihre Helferinnen und Helfer zuständig. Wie gesagt, bei uns zu Gast Michael Hilbert. Herr Hilbert, hallo.
Hallo.
Fangen wir mal wie immer in meiner Plattform mit einer kleinen Biografie an. Es muss jetzt nicht gerade Babyalter sein, aber vielleicht wo Sie geboren sind und Werdegang, diese ganzen Sachen, die so dazugehören.
Ja, mein Name ist Michael Hilbert. Ich bin 1962 in Reutlingen geboren. Mein Vater hat dort studiert, Textilchemieingenieur war er. Und damit fängt eigentlich auch meine Biografie schon an. 1962 gab es die erste Textilkrise in Deutschland. Und mein Vater hat dann, nachdem er fertig studiert hatte, hat er hier in Deutschland keine Arbeit bekommen. Da hat er zuerst in Basel bei Sieber Geigy gearbeitet. Und die Krise hat sich immer weiter verschärft und im Jahr 1964 hat er überhaupt keine Arbeit mehr im Umfeld von Deutschland gefunden und dann hat er sich entschlossen, bei Hoechst sich zu bewerben, die weltweit agieren und operiert haben. Das war eine relativ große deutsche Firma und so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich mit 2 Jahren dann mit meiner Mutter und meinem Vater in die Türkei gegangen bin. Dort habe ich dann später den Kindergarten besucht und meine ersten Schuljahre dort an der deutschen Schule verbracht. Und über ein paar kleinere Zwischenstationen sind wir dann in Teheran im Iran gelandet. Und aber im Alter von 12 Jahren war mein Heimweh nach meiner Heimat. Wir sind im Sommer und manchmal auch an Weihnachten nach Deutschland gekommen und haben die Familie besucht. War sehr groß und ich habe letztendlich meine Eltern gebeten, ob ich nicht in ein Internat könnte. Und da war ich dann in der Ursprungsschule hier ganz in der Nähe bei Schelklingen und habe dann 1989 mein Abitur gemacht. Ich habe dann danach eine Handwerksausbildung gemacht. Das hat bei uns in der Familie auch Tradition. Ich habe Schreiner gelernt und ich habe mich eigentlich schon immer für Architektur und fürs Bauen interessiert und auch für die Baugeschichte und habe dann Architektur studiert, zuerst in Frankfurt, später dann in Biberach und habe teilweise zu dieser Zeit, also jetzt vor 25 Jahren, schon hier in Ulm gearbeitet und dann in München. Das war eine kurze Zwischenstation und habe dann mit relativ jungen Jahren, da war ich 28, 29, habe ich mit 5 weiteren Partnern in Stuttgart ein Büro eröffnet. Und da war ich Teilhaber bis vor jetzt 2,5 Jahren. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren der 21. Münsterbaumeister hier am Ulmer Münster.
Ganz kurz eine Rückfrage noch nach der Türkei und nach dem Iran. Was ist denn da so bei Ihnen hängen geblieben?
Eigentlich auch sehr viel. Also ich muss Ihnen sagen, also ich habe jetzt einen 14-jährigen Sohn und ich habe mir eigentlich für meine beiden Kinder, meine Tochter ist jetzt 26, habe ich mir eigentlich was ausgedacht, was uns sehr viel Spaß macht. Ich schenke meinen Kindern jedes Jahr, meiner Tochter jetzt nicht mehr, aber meinem 14-jährigen Sohn, schenke ich ihnen eine Reise, wo sie ein paar Tage nur mit mir alleine unterwegs sind. Und da war ich zum Beispiel mit meinem Sohn letztes Jahr in Istanbul für 5 Tage. Und ich muss Ihnen sagen, es ist unwahrscheinlich viel hängen geblieben. Ich war ja zu diesem Zeitpunkt, wo ich dort war, von meinem 2. Lebensjahr bis etwa zu meinem 8. Lebensjahr, war ich ja 6 Jahre dort. Und es ist auch schon ein Stück Heimat. Ich habe das gespürt. Also ich bin mit meinem Sohn dann an die Stellen gegangen, unter anderem, wo wir gewohnt haben, wo ja an den Strand dort, habe natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten abgeklappert und habe mich daran erinnert, wie uns dann Opa und Oma besucht haben und ich dann eben auch dort war. Und wir sind zur deutschen Schule gegangen und ich fühle mich da sehr, sehr verbunden. Und ich habe mich auch entschlossen, in den nächsten 1-2 Jahren den Iran wieder zu besuchen. Also das interessiert mich wirklich und da kommen auch nicht nur beim Essen, sondern auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten richtig heimatliche Gefühle bei mir auf.
Heißt es, Sie können noch ein Stück weit Türkisch, Farsi auch?
Ja, also Türkisch kann ich noch sehr gut verstehen, also fast flüssig. Ich denke, mit dem Sprechen würde es ein paar Monate dauern, da könnte ich wieder fließend Türkisch reden. Ich habe fließend Türkisch gesprochen, weil ich war im Kindergarten, das war ein türkischer Kindergarten. Erst die Schule, die erste Klasse war Deutsch. Also ich war ganz normal dort integriert. Ich habe auf der Straße gespielt, ich hatte türkische Freunde und mit dem Farsi habe ich auch noch sehr, sehr gut gelernt. Und aber ich hatte in den letzten Jahren nicht viel Gelegenheit, das auszuprobieren. Man wird sehen, aber ich glaube, dass ich mich noch verständlich machen kann und dass ich vieles auch verstehe.
Ich denke gerade auch Istanbul oder auch die der Iran, das gibt ja auch architektonisch fantastische Sachen. Ja. Im Iran war ich noch nicht, aber Istanbul kenne ich auch ein bisschen. Also die Stadt hat mich wirklich auch mehr als begeistert, um es mal so zu sagen. Gut, aber ich denke, wir kommen jetzt mal so langsam wieder zurück nach Deutschland. Sie haben gesagt, Sie haben so ein Ingenieurbüro aufgemacht. Und wie ging es dann eigentlich genau weiter, dass Sie hier zum Münsterbaumeister geworden sind?
Ja, wir hatten ein relativ großes Architekturbüro im Stuttgarter Raum und wir haben uns eigentlich auf Großprojekte spezialisiert. Großprojekte in der Industrie und auch in der Pharmaindustrie, Labore und andere hochtechnische Gebäude und auch Hochschulen. Und ich war derjenige Partner, der schon immer ein Steckenpferd für den Denkmalschutz hatte. Ich habe ein bisschen mein Studium auch dahingehend ausgelegt. Das heißt, ich habe alle möglichen Seminare besucht, die es gab, die sich mit Denkmalschutz und Bauaufnahme und Geschichte, auch mit Baugeschichte beschäftigt haben. Und ich war derjenige Partner, der dann mit seiner Projektgruppe etwa 30-40% seiner Arbeit auch im Denkmalschutz gemacht hat. Ich möchte ein Beispiel nennen. Eines meiner letzten Projekte, jetzt vor 3 Jahren fertig geworden, war es für die Technische TU, also Technische Universität Darmstadt, ein großes Jugendstil-Maschinenhaus in der Stadtmitte umzunutzen in ein Seminar- und Hörsaalgebäude für 800 Studenten. Das ist eine technische Konstruktion, Dachkonstruktion und Gebäudehülle und das praktisch so umzunutzen, dass es dem Universitätsalltag entspricht und mit Fluchtwegen und Treppen und Raumakustik und dass eben dann dort 800 Studenten einen Platz haben. Und dann so sorgsam auch mit dem Gebäude umzugehen, dass es dann nachher auch wirklich erkennbar ist und dass es auch nicht technisch kaputt renoviert ist. Ein anderes Projekt, was ich gemacht habe ein paar Jahre vorher, auch ein sehr, sehr großes, auch oft publiziertes Projekt, das ist die Renovierung und Restaurierung des König Karlsbad in Bad Wildbad. Das wurde umgewandelt von einem Bad des König Karls, 1870 gebaut, also ein Renaissance-Historismus-Gebäude. Und da dann praktisch einen musealen Bereich, ein Kino und ein Kultur- und Kongresszentrum und auch Festräume dann dort zu integrieren.
Sie haben gesagt, Sie haben sich ein Stück weit auch auf, also gerade auf diese Denkmalschutzgeschichte spezialisiert, kann man so sagen. Da gehört ja auch eine ganze Menge Chemie dazu, Umweltschutz, solche Dinge. Das war dann auch in Ihrem Studiengang so drin, solche Dinge? Oder haben Sie sich so angeeignet?
Ja,
es sind ja viele Sachen, die da so reinspielen.
Ja, also ich habe ja jetzt vor etwa 26 Jahren habe ich mein Diplom in Architektur gemacht, in ganz normalen, ich sage immer, ich bin Feld-, Wald- und Wiesenarchitekt. Ich habe natürlich auch gemerkt über die Zeit, wo ich das Büro hatte, wir haben immer sehr viele Praktikanten auch in Stuttgart gehabt, eigentlich immer kontinuierlich, war ein bis zwei Praktikanten bei uns im Büro und ich habe gemerkt, dass dieses Studium der Architektur jetzt auch viel, viel fachspezifischer ist. Also es gibt ganze Studiengänge, die sich mit Denkmalschutz beschäftigen. Das gab es früher nicht. Mhm. Und zu Ihrer Frage mit Physik und Chemie und mit diesem Ganzen, ja, das haben wir am Rand irgendwo dann doch ein bisschen mitbekommen, aber Sie haben da nur eine Grundlage gehabt. Mhm. Das andere habe ich mir dann letztendlich über diese 22 Jahre Berufstätigkeit habe ich mir das Stück für Stück angeeignet, eingelesen und dann in jedem Projekt lernt man wieder was Neues. Also in einem Projekt gibt es historisch wertvolle Wandmalereien und dann kommt man so ein bisschen in das Thema Putz, Stuck rein und sonstige Farbfassungen schützen oder erneuern oder ergänzen und so weiter und so fort. Im nächsten Projekt gibt es sehr viele Probleme mit Sandstein und Steinen, Steinböden und Steinfassaden im nächsten Projekt mit Holz und so weiter und so fort. Und so werden Sie dann über die Jahre hinweg dann doch zu einem Fachmann, wenn Sie dranbleiben. Und so ist eher mein Werdegang zu erklären.
Genau. Dann als nächstes mal so der Übergang, wie Sie dann wirklich von dem Ingenieurbüro zur Ulmer Bauhütte oder wie heißt es?
Münsterbauhütte.
Bauhütte, ja, obwohl es ja gar keine Hütte mehr ist.
Ja, ach, aber also, ein Palast ist es nicht.
Ein Palast ist auch nicht.
Ja, da muss ich vielleicht zuerst erklären, was ich denn gemacht habe. Ich habe das ja schon vorhin kurz anklingen lassen. Wir haben uns auf relativ große Projekte spezialisiert. Und das hat natürlich dann auch bedeutet, dass ich eigentlich fast die ganze Woche oder mindestens auf jeden Fall immer drei Tage die Woche unterwegs war. Das ging also von Dresden, Chemnitz, Köln, Bonn, Frankfurt, Darmstadt, Heilbronn, Karlsruhe und so weiter durch die ganze Republik. Ich war also sehr viel unterwegs. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und dann das Zweite, was ich auch noch erwähnen muss, ist, meine Kenntnisse im Denkmalschutz, die haben sich dann doch in Süddeutschland rumgesprochen. Und ich wurde vor jetzt etwa, jetzt sind es drei Jahre, wurde ich gefragt, ob ich die Stelle des Münsterbaumeisters hier in Ulm interimsmäßig besetzen könnte, ob ich mir das zutrauen würde, etwa ein, zwei, drei Tage die Woche hier zu sein. Und das damals begonnene Projekt, die Chorbaustelle, mitzubetreuen und auch sonst die Amtsführung praktisch zu gewährleisten. Und damals noch habe ich gedacht, ja klar, ich komme aus der freien Wirtschaft und es kann einem ja eigentlich für Akquisitionsgründe nichts Besseres passieren, wenn man gefragt wird, eine ehrwürdige, traditionelle Münsterbauhütte dann auch zu leiten, und war da Feuer und Flamme und habe das natürlich gern gemacht. Und dann habe ich mir das so ein paar Wochen angeschaut und dann kam die Zeit, als die Stelle ausgeschrieben worden ist, und ich habe mir dann irgendwann spontan gedacht, so, jetzt bist du 50 Jahre alt, das Büro läuft und du hättest durch die ganze Republik, und eigentlich hast du doch hier in Ulm alles, was du dir gewünscht hast. Es hat mir ein Teil in meinem Berufsleben immer gefehlt. Ich habe in dieser Zeit, in diesen 22 Jahren, habe ich circa 50 Projekte gemacht, und mir ist es nicht gelungen, auch nachhaltig dann an den Gebäuden Sachen studieren zu können, die ich restauriert und renoviert oder auch neu gebaut habe, ergänzt habe, ob sie denn auch funktionieren. Weil schon wenn eins fertig war, habe ich schon wieder das nächste gemacht. Meistens habe ich immer 3, 4, 5 Projekte parallel gemacht. Und wie gesagt, ich habe mich dann beworben und habe dann die Stelle vor 2,5 Jahren bekommen und habe dann meinen Ausstieg in Stuttgart geplant. Also meine Kollegen und Partner dort, die haben das vollauf verstanden, weil die ja letztendlich auch in der gleichen Tretmühle sind. Und ich muss Ihnen sagen, also A, bereue ich es nicht, und ich denke, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe.
Sie hatten eine Vorgängerin, stimmt das? Ja. Ich kann mich nämlich insofern noch erinnern, weil meine Frau hat lange Jahre Lila Stunde gemacht, die Frauensendung, und dann hatten sie die Frau, ich weiß jetzt den Namen aber nicht.
Frau Helm-Ommel.
Die war mal hier auch zu Gast, kann ich mich noch so grob erinnern. Ja. Was sind jetzt so Ihre Aufgaben als Münsterbaumeister?
Also meine Aufgaben sind eigentlich sehr, sehr vielfältig. Unter dem Dach letztendlich bin ich für eigentlich fast alles, was am Gebäude Ulmer Münster stattfindet, verantwortlich. Das sind als Rand ist das das sogenannte Gebäudemonitoring, also das sind Gebäudebeobachtungen. Wir messen den Wasserstand, wir machen Rissmessungen, oder zum Beispiel haben wir dieses Jahr mal wieder, alle 10 Jahre wird das Münster vermessen von dem Stadtmessungsamt. Da habe ich zufälligerweise jetzt heute das Protokoll bekommen und die Pläne und Auswertungen. Das nächste ist, dass natürlich alle behördlichen Auflagen eingehalten werden müssen, wie Brandschutz und Flucht- und Rettungswege und sonstige Sachen. Und meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, die Gebäuderestaurierung und Pflege und den Gebäudeunterhalt. Da fallen dann sehr viele Sachen rein, jetzt bevor ich auf die Hauptaufgabe zukomme, wie Blitzschutzprüfungen, Glockenwartungen und so weiter. Und die Hauptaufgabe mit meinen 19 Leuten an der Münsterbauhütte ist es letztendlich die Restaurierung und Pflege des Gebäudes. Wir sind 10 Steinmetze, 3 Lehrlinge. Wir bilden also im Steinmetzhandwerk auch aus. Ich habe einen Schreiner, ich habe einen Steinmetz, der eine Vergangenheit hat, dass er Schlosser war. Das heißt, wir können auch kleinere Metallarbeiten erledigen. Und wir haben einen Hüttenmeister, der praktisch die, und einen Steintechniker, die die Arbeitsvorbereitung machen. und auch die Konstruktionen. Und dann haben wir ein Archiv und ein Sekretariat. Wir haben eine ganz normale Buchhaltung. Wir sind wie so ein Kleinunternehmen. Wir haben etwa 2,2 bis 2,3 Millionen Umsatz im Jahr, wenn man so sagen will. Das muss verwaltet werden, das muss aufgestellt werden, da müssen Kostenschätzungen und Berechnungen gemacht werden und so weiter. Und dann gibt es noch einen Teil. Wir haben auch übers Jahr hinweg sehr viele externe Fachleute, wie zum Beispiel über die Julius-Rohm-Stiftung restaurieren wir sehr viele Innenausstattungen am Münster. Das wird natürlich auch von mir betreut. Also dort werden die hölzernen Ausstattungsgegenstände und Bilder und Altäre und so weiter restauriert. Und wir haben auch externe Fachleute, die ich koordinieren muss. Das ist ein Kartierer, ein Steinspezialist, der uns praktisch die Schadensaufnahme und die Maßnahmenkataloge erstellt. Und wir haben teilweise auch Steinrestaurierer. Das sind also so Sachen, wo wir entweder nicht dazukommen oder die nur im Sommer dann anfallen. Wir haben Metallrestauratoren und so weiter. Also eine externe Expertengruppe, die ich dann interdisziplinär führen muss. Bauforscher habe ich jetzt vergessen und im Archiv ist auch gerade ein Forscher zugange. Und dann gibt es noch ein Aufgabengebiet. Im Moment wird die Sanierung der Elektrotechnik im Ulmer Münster mit großen Schritten vorangetrieben. Das ist ein 4-Jahres-Projekt mit fast 4 Millionen Euro Bausumme. Und da sind wir jetzt im Jahr 3. Nächstes Jahr wird es abgeschlossen sein. Wir haben dieses Jahr noch ein Projekt draufgelegt mit einer weiteren Million. Das heißt, die Beleuchtung und die Tonanlage im Ulmer Münster wird erneuert. Und das alles soll bis Weihnachten 2016 fertig sein. Und da können Sie sich dann vorstellen, da wird es mir nicht langweilig bei diesem ganzen bunten Blumenstrauß an Aufgaben, die ich habe. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, wie kriegt man eigentlich so eine wahnsinnige Vielfalt von Tätigkeiten, von Aufgaben unter einen Hut? Bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich habe meine Klassen, ich habe meine Prüfungen. Gut, aber bei mir kommen ein paar Sachen sonst dazu. Aber wenn ich mir das vorstelle, das ist doch Management von morgens bis abends, oder?
Ja, Sie haben das richtig erkannt. Aber ich bin das geübt. Also als Architekt, um ein Gebäude zu bauen, egal wie kompliziert oder einfach ich es habe, ich brauche mindestens etwa 15 bis 20 Gewerke. Wenn es dann noch komplizierte Gebäude sind, und ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, ich habe Labore gebaut, und diese ganzen Konstruktionen übereinander, untereinander, nebeneinander vom Entwurf her, aber dann auch die ganzen Menschen zu koordinieren. Als Architekt muss man kommunikativ sein und ein Generalist. Also um ein größeres Gebäude zu bauen, brauchen Sie begonnen vom Lehrling bis zum Bauherrn und mit den Behördenkontakten, mit Feuerwehren und Landratsämtern und so weiter, brauchen Sie etwa einen Kontakt um die 200 bis 250 Leute. Ich sag mal so für eine Schule. Ich habe ja gehört, Sie sind Lehrer.
Ja.
Brauchen Sie 250 Leute. Ja. Das ist der Schreiner mit seinem Lehrling oder seine zwei, drei Leute. Der Estrichleger, der Rohbauer, der Maler, der Elektriker, der IT-Spezialist, der Heizer, der Lüfter, der Sanitär, der Fliesenleger und so weiter. Ja. Und da merken Sie es ja, da haben Sie schnell 250 Leute zusammen und die müssen Sie koordinieren. Ja. Und jetzt habe ich Ihnen ja auch vorhin gesagt, ich habe manchmal 3-4 Projekte nebeneinander gemacht, dann sind aus diesen 250 Leute etwa 800-900 Leute geworden. Und ich bin jede Woche auf die Baustelle gegangen und ich habe mir die Mühe gegeben, auch den Kontakt dann zu einem Lehrling oder zu einem Handwerker zu halten, und um eben das Projekt nach vorne zu bringen. Und das bin ich einfach geübt. Ich habe das über die Zeit einfach gelernt.
Das heißt also, Architekt ist auch ein hochkommunikativer Beruf. Also wenn man da nicht kommunikativ ist, ich glaube, dann hat man verloren, oder?
Das würde ich nicht so unbedingt sagen. Also es gibt ja verschiedene Ausrichtungen, wie sie Architektur betreiben können. Also zum Beispiel, es gibt immer noch, reine Entwurfsarchitekten. So. Die setzen sich hin und entwerfen und gestalten. Es gibt Städtebauer, die sich über große Strukturen und Zusammenhänge und Nutzungspläne und Flächennutzungspläne und alles Mögliche machen. Es gibt da schon auch, wenn sie jetzt nicht ganz so kommunikativ sind, gibt es Nischen, die sie besetzen können.
Ja gut, aber in Ihrem Fall, Sie füllen also den Beruf so im Wortsinne aus, also wenn man das so frei übersetzt, ist das ja so der oberste Baumeister. Ja,
ja. Also den Anspruch habe ich an mich gehabt. Und ich muss, vielleicht erzähle ich Ihnen auch noch eine kleine Geschichte, die mit Ulm zu tun hat. Wie ich denn da hingekommen bin. Und zwar, ich habe als Student bei Otto Steidle gearbeitet. Der hat die große Universität oben auf dem Eselsberg, die Uni West, gebaut. Übrigens damals eine der größten Holzgebäude der Welt. Und ich habe dort als Student gearbeitet und habe nebenher studiert. Und da ist eines Tages Folgendes passiert. Da ist der verantwortliche Projektleiter hier in Ulm, der hatte eine, nennen wir es mal, Herzattacke. Ich weiß noch, das war der Herr Kowanda, der kam von einem auf den anderen Tag nicht. Und jetzt war ich dort oben Student. Ich habe die Gebäudeteile des Technikum und die Institutsteile, die ich als Student betreut habe, natürlich auch aus dem FF gekannt. Und dann ist es irgendwann Mittwoch, Donnerstag, Freitag geworden und auf einmal kam der zuständige Bauherrenvertreter vom Universitätsbauamt hoch zu uns an die Uni West und da hat er gesagt, Herr Hilbert, jetzt müssen Sie ran. Der Herr Kowanda fällt länger aus, mindestens 3 Monate, der muss auch noch in Kur danach. Wir zählen auf Sie. Ja, aber Sie brauchen keine Angst haben. Ich stelle Ihnen schon jemand vom Amt bei den großen Besprechungen zur Seite. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, Junge, jetzt musst du durch. Und da habe ich das gelernt. Und irgendwann mal dann nach ein paar Wochen und Monaten habe ich gemerkt, ja, dann hat das irgendwie mir keine Angst gemacht und Freude gemacht und habe gedacht, ja, warum denn nicht? Ich kann das, ja. Und das war eigentlich ein super Beginn für mich, für meine berufliche Laufbahn. Deswegen habe ich mich auch schon so früh getraut. Ich war gerade 29, 30, wo ich mich selbstständig gemacht habe.
Also mit dieser Uni-West-Geschichte, wie man schwäbisch so sagt, da sind Sie in die Schuhe reingekommen.
Genau, ja, so kann man es richtig sagen.
Gut. Und Herr Hilbert, Sie haben mir erzählt, wie so Ihre Beziehung zum Radio ist. Ein bisschen hängt es auch mit Ihrer Ingenieurstätigkeit zusammen.
Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, Herr Arnold, gerne. Ich lebe ohne Fernsehen. Das hat auch teilweise mit meiner Biografie zu tun. Im Ausland aufgewachsen, da gab es eigentlich keinen Fernsehen. Es gab dort in Istanbul gar kein Fernsehen zu der Zeit, 1964, oder nur ganz wenig. Ich erinnere mich, das Erste, was ich da gesehen habe, war die Mondlandung bei irgendwelchen Nachbarn. Und im Iran gab es einen amerikanischen Sender, der mich nicht sehr interessiert hat. Und später war ich dann im Internat, da war ich in der Pubertät, da habe ich also alles andere zu tun gehabt wie Fernsehen schauen. Und da hat sich bei mir eigentlich schon sehr früh entwickelt, dass ich sehr gern Radio gehört habe, auch nachts. Ich erinnere mich so an die ersten Sendungen, vor allem Musiksendungen. Da gab es irgendwie so einen Frank Laufenberg und da kamen dann immer so 10, 11, 12, kam dann so die richtig gute Musik, für die ich mich interessiert habe. Und das ist dann später auch so geblieben und ich habe eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, Fernsehen zu schauen. Auch weil ich sehr viel im Auto unterwegs war. Ich bin fast jede Woche zwischen 800 und 1000 Kilometer gefahren, beruflich bedingt. Ich hatte es ja erwähnt, viele Sachen sind auch mit dem Flugzeug schlecht zu erreichen. Und außerdem habe ich dann oft Termine gehabt, wo ich dann in Chemnitz und dann bin ich dann eben dann doch noch in Heilbronn vorbeigefahren oder in Darmstadt und dann war ich eben dann doch noch in Karlsruhe und so weiter. Habe dann dort natürlich übernachtet und war so jede Woche eigentlich, was weiß ich, 20 Stunden im Auto. Und da habe ich mir angewöhnt, Deutschlandradio zu hören und bin dem auch treu geblieben. Jetzt fehlt es mir ein bisschen, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin. Ich wohne ja hier in Ulm und ich bin also treuer, ja fast fanatischer Radiohörer, weil mich das begeistert, immer mal wieder auch Diskussionen dort mitzuerleben und teilweise dann sogar im Kopf mitzudiskutieren oder auch, ich höre sehr gerne Musik, ich höre ganz spezielle Musik und dann doch da mal wieder auf Sachen zu kommen, die man nicht kennt und die dann wieder in irgendeiner Art und Weise oder Sachen, die man schon vor Jahren vergessen hat und archiviert hat, die dann wieder zu hören.
Spezielle Musik? Welche?
Ja, das ist so Südstaaten Country Rock, also Giant Sand oder in dieser Art, also Howie Gelb und Calexico und diese ganze Leute, die kommen ja manchmal nach Deutschland, da bin ich nicht also ein eifriger Fan davon.
Ja. Ja. Cajun auch?
Ja, kenne ich ja auch, ja.
Dann kommen wir wieder zurück zum Ulmer Münster. Von unserem Studio aus sieht man es ja, wenn man so rausguckt. Also ich sehe jetzt im Moment die zwei kleinen Türme. Herr Hilbert, Sie müssten eigentlich den großen auch noch sehen. Was sind denn so die aktuellen Projekte?
Also das aktuelle Hauptprojekt ist die Sanierung der Süd-, Nord- und Ostseite des Hauptturms. Da habe ich vor jetzt über einem Jahr eine Kostenberechnung und auch einen Terminplan gemacht. Das sind 25 Millionen Euro, die das kostet. Und 10 Jahre werden wir dazu brauchen mit der aktuellen Besetzung der Münsterbauhütte mit 19 Leute. Das sind dann jedes Jahr etwa 2,5 Millionen. Wir haben also da auch die Kostensteigerung mit einberechnet. Also ich hoffe sehr, dass das seriös ist, was wir da gerechnet haben. Nur zu den Dimensionen möchte ich ein paar Stichworte liefern. Die abgewickelte Fläche ist etwa 5.900 Quadratmeter. Das ist ja in Münster ein bisschen schwierig, diese ganzen Vor- und Rücksprünge und dann das Schleiermaßwerk und diese tiefen Einschnitte, auch weil die Wände so dick sind. Da vertut man sich relativ schnell. Also auch da noch eine andere Zahl. Also es sind im Moment 3.000 Quadratmeter eingerüstet, aber es sind 5.800 Quadratmeter in den Abwicklungen. In Steinen ausgedrückt, wir haben die Jahre davor und auch bis letztes Jahr die ganze Fläche, die ist von Hermann Schäfer, ich hatte ihn erwähnt, vom Kartierer kartiert worden. Das sind 12.800 Steine und wir müssen 2.900, etwa 2.870 oder so Steine restaurieren. Jetzt wieder die Steine dividiert durch die 10 Jahre sind es 280 Steine, die wir herstellen müssen und auch versetzen müssen. Und wenn man jetzt weiß, so über den Daumen gepeilt, es gibt manche Steine bei uns, da dauert die Herstellung etwa 200 bis 300 Stunden. Es gibt aber auch Steine, die dauern 10, 20, 30 Stunden. Das sind dann sogenannte glatte Affen, wo dann ganz wenig Profil dran ist und so weiter. Und wenn man sich das jetzt überlegt, 280 Steine und wenn ich jetzt so ein Mittel nehme von 100 Stunden pro Stein, Sie sind ja Mathematiker, Sie sehen, dass ich auch in diesen Dimensionen dann denke, dann gerechnet auf die Jahresarbeitszeit sind 280 Steine für die 10 Leute ausreichend. Und im Sommer haben wir ja auch noch Baustellentätigkeit. Da müssen die alten Steine dann ausgebaut und eingesetzt werden, die neuen dann. Und Da sind wir jetzt gerade zugange. Das heißt, wir werden etwa 3-3,5 Jahre, also jetzt haben wir Jahreswechsel 16, wir werden etwa bis 2019 etwa die Ostseite fertig haben, 3 Jahre. Und dann werden wir die Südseite in Angriff nehmen. Und dann wird es wieder eine kleine Veränderung auf dem Münsterplatz geben. Wir haben ja dieses Jahr unsere Baustelleneinrichtung auf der Südseite aufgestellt. Das ist dieser große hölzerne Verschlag und die Bühne drüber, wo wir die fertig produzierten Steine zwischenlagern, bevor sie dann eingesetzt werden. Auch den großen Aufzug bis zur 70 Meter Ebene haben wir hingestellt. Und dann wird dieser Aufzug in 7 Jahren, also etwa 2022, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, aber etwa 2022 kommt er dann noch 3 Jahre auf die Nordseite und dann sind wir 2025 fertig. Und in dieser Zwischenzeit müssen wir auch schon das nächste Projekt, was wir im Kopf haben, was wir wissen, was jetzt als nächstes kommt, den Nordturm, der wird bis dahin schon eingerüstet sein. Und wer aufmerksam zugehört hat, man braucht etwa 4 Jahre Vorlaufzeit, bevor dann der erste Stein produziert werden kann. Das heißt, ich muss den etwa ab 2020 eingerüsten, dann wird der kartiert und untersucht, dass die Münsterbauhütte, die 2025 fertig ist am Turm, nahtlos 2026 weiterarbeiten kann am Nordturm.
Das ist einer dieser kleinen da.
Ja, das ist der hintere Turm.
Der mit mir studiomäßig ja. Next gelegen. Genau. Oben hat er ja schon so
ja, das ist ein Schutzgerüst. Das wurde vor 10 Jahren etwa angebracht, weil es droht dann dort auch schon der Steinschlag. Und das ist eben unsere große Sorge, dass über diese Verwitterungen, dass dann Zierarchitekturteile abfallen. Und da ist es auch passiert. Ein, zwei Autos sind beschädigt worden oder auch in der Baustelleneinrichtung. Und da haben wir natürlich einen hohen Augenmerk drauf, dass wir das untersuchen und auch lose Teile, soweit möglich, abnehmen. Also dazu machen wir zum Beispiel auch jedes Jahr mit dem Hubsteiger eine Befahrung. Mit dem Hubsteiger kommen wir fast bis auf die 70 Meter ran. Mhm. Das haben sicher viele Ulmer schon beobachtet, wenn es da großflächig abgeschrankt ist. Und das Oktogon, also das nennt man, das ist das Teil von der 70 Meter Ebene bis zur 102 Meter Ebene, das ist das Achteck des Oktogon und der Turmhelm, der wird von Industriekletterern jedes Jahr begangen und auch dort werden dann lose Teile entweder entfernt und es wird untersucht und dokumentiert, dass eben nichts passiert.
Alles kostet Geld, 25 Millionen Gesamtvolumen für diese Sanierung, aufs Jahr gerechnet circa 2,5 Millionen. Woher kommt das Geld?
Das Geld kommt aus unterschiedlichen Töpfen. Also zum einen kommt etwa 20% von vom Kirchenausgleichsstock. Es kommt etwa auch 20-30% kommen von Besucherbetrieb, Shop und Turmbesteigung und von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, die ja Eigentümerin der Kirche ist. Es kommt etwa 5-7% von der Stadt Ulm. Es kommt etwa 20% von vom Land Baden-Württemberg als Denkmalschutzförderung und der Rest, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dass es 100% sind, etwa 15-18% kommen vom Münsterbauverein, also von den Spenden der Bürger. Also ich freue mich immer sehr, also viele Bürger verstehen es dann doch, dass das immense Summen sind, die so eine Sanierung, oder nein, nicht Sanierung, ich muss ja sagen, der Unterhalt eigentlich des Gebäudes, der Erhalt des Gebäudes. Und wir werden schon auch oft bedacht mit Stiftungen und Nachlässen und Spenden, vor allem auch in unseren Opferkisten.
Es gehört aber zu Ihren Aufgabenbereichen auch immer nach dem Geld zu gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also das sogenannte, gibt es ja auch ein schönes Wort, Fundraising heißt das. Ja.
Heutzutage.
Heutzutage, ja. Also die Geldbeschaffung hört sich ja auch blöd an. Oder, das gehört auch mit zu meinen Aufgaben. Also ich hatte heute Morgen dann zum Beispiel einen Termin, da wurde ein neuer Kalender, den wir auch am Weihnachtsmarktstand verkaufen. Und dieser Kalender, der kostet 10 Euro und 2 Euro gehen ins Münster. Das zum Beispiel, ja.
Was ist Ihnen noch wichtig? Was möchten Sie noch unseren Hörerinnen und Hörern erzählen?
Ich würde gerne nochmal das ganze Münsterjahr Revue passieren lassen und möchte auch meinen Dank nochmal aussprechen an die Stadt Ulm, die es ja ermöglicht hat, dass dieses Jahr der Münsterturm so in die Öffentlichkeit gerückt worden ist, und der wurde ja ein ganzes Jahr über, finde ich, mit ganz tollen Projekten eigentlich gefeiert und in Szene gesetzt. Also ich hoffe, dass ich in meiner Aufzählung dann wirklich kein Projekt vergesse. Also das ist das Ich-Ulm-Projekt gewesen, das Solar Equation, also von Lorenzo Hemmer, der in der Turmvorhalle die große Sonne installiert hat. Dann vor allem ich sehe gerade rüber und es ist an, und ich finde dieses Münster-Scanning so toll, den von Joachim Fleischer, die Inszenierung des Turms, und dann auch die 125 Blickwinkel, dann das Klangfest 125, dann auch das Bells Brass und dann die vielen anderen Veranstaltungen, die in dem Jahr stattgefunden haben. Wir von der Münster Bauhütte waren eigentlich bei fast allen Veranstaltungen teilweise sehr stark mit eingebunden, mit Handreichungen und Mithilfe bei der Organisation und auch wirklich auf das Achtgeben aufs Gebäude, dass wirklich mit dem Gebäude dann auch schonend umgegangen wird. Und das sind dann doch wirklich sehr schöne Projekte dabei rausgekommen und auch viele, viele Highlights, die ich jetzt gerade auch schon Revue passieren lassen habe in meinem Kopf. Und ich denke, das war gut inszeniert, das Ganze auf ein Jahr zu verteilen und nicht irgendwie eine bombastische Festwoche oder so zu machen, sondern ich fand es mit Bedacht gut gewählt, das über ein Jahr zu strecken. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, da wird es über die nächsten Jahre immer wieder Gesprächsstoff geben und man wird sich drüber unterhalten. Und da wird doch einiges bei den Leuten im Kopf hängen bleiben. Und vor allem das Ulmer Münster, das Gebäude, was für alle Ulmer, mit dem sie sich identifizieren, wichtig ist, war ganz im Mittelpunkt der Stadt.
Genau, das ist ja so das, sag mal, das Ulmer Gebäude schlechthin, ja. Ja, also auch ein Synonym, die Münsterstadt und so.
Ja.
Das Münster, ich merke es schon gerade, das ist ja immer so ein bisschen das Problem beim Radio, dass man die Mimik der Gäste nicht so sieht, aber eins kann ich sagen, der Herr Hilbert strahlt übers ganze Gesicht, die ganze Stunde schon, also das Münster, das fasziniert Sie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit Leib und Seele dabei. Ich kann Ihnen auch sagen, also meiner Familie bleibt es auch nicht verborgen. Mein Sohn, der jetzt 14 ist, hat eigentlich vor 2 Jahren, da war er 12, hat er dann irgendwann schon nach ein paar Monaten festgestellt und hat dann gesagt irgendwie, ah, der Papa, der ist total vermünstert.
Vermünstert, das ist...
Da lachen wir uns heute noch.
Eine nette...
Ja, vermünstert.
Ja, Herr Hilbert, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war eine sehr kurzweilige, sehr interessante Sendung. Ich hoffe, dass Sie noch lange vermünstert bleiben, dass Sie da waren.
Hat mich auch gefreut, bei Ihnen eingeladen worden zu sein, und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war die Plattform mit Michael Hilbert und mit Rudi Arnold. Ciao, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.